Ja, ich wünsche allen auch nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Es ist mal schön, die Gesichter auch von vorne zu sehen, nicht nur die Leute von hinten zu sehen, wenn ich da hinten sitze. Ja, es ist ungefähr 2 Wochen her. Am 17. November ging eine Nachricht durch die Medien. Da hieß es, die Zwillinge Alice und Ellen Kessler sind im Alter von 89 Jahren gestorben. Ich habe mir so gedacht, irgendwie merkwürdig, dass die zwei am gleichen Tag sterben. Etwas später wurde dann bekannt, dass die beiden assistierten Suizid begangen haben. Also da gab es jemanden, der ihnen die Tabletten besorgt hat, damit sie sich das Leben nehmen können. Im christlichen Magazin Idea Spektrum wurde das Thema aufgegriffen. Und die haben so eine Umfrage gemacht und in dieser Umfrage haben kann man vielleicht das nächste Bild zeigen? Nee, das war nochmal. Ja, genau, da ist es, genau. 66% der Gefragten haben gesagt, dass sie gerne den Zeitpunkt ihres Todes selbst bestimmen möchten. Also 2/3 der Gefragten haben gesagt, sie möchten gern den Zeitpunkt selbst bestimmen. Erstaunlich fand ich, dass auch 52% der sich zu evangelisch-freikirchlichen Gemeinden zählenden, gesagt haben, auch sie möchten den Zeitpunkt ihres Todes selbst bestimmen. Also über die Hälfte. Warum ist das wohl so? Haben die Menschen Angst davor, leiden zu müssen oder ihr Leben nicht mehr selbst kontrollieren zu können? Ich habe mir gedacht, würde sich das vielleicht ändern, wenn es mehr Barmherzigkeit unter uns geben würde, wenn Menschen füreinander da wären, noch mehr füreinander da wären? In unserer Predigt heute geht es um die Barmherzigkeit. Ich lese aus Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Das ist ein bisschen ein längerer Text. Da steht drüber vom Weltgericht. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben, ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Vielleicht wundern sich jetzt manche, so ein Text am ersten Advent. Also man hätte ja schon einen anderen Text nehmen können, etwas Besinnliches, etwas ja, Süßer, die Glocken, die klingen oder so. Aber jetzt so ein Text. Aber da bin ich gar nicht so ganz weit weg, denn in der katholischen Kirche wird am ersten Advent und in der evangelischen Kirche am zweiten Advent an die Wiederkunft Jesu erinnert. Und in unserem Text geht es ja auch um die Wiederkunft Jesu. In unserem Alltag sind wir mit vielen Dingen beschäftigt. Mit der Familie, dem Studium, unserer Arbeit, unserer Gesundheit, unserer Freizeitgestaltung. Dabei vergessen wir sehr schnell, dass Jesus uns verheißen hat, dass er wiederkommen wird. Und dieser Predigttext erinnert uns daran, dass wir uns für unser Leben verantworten müssen. Und in unserem Text hat Jesus nur ein Kriterium, und das ist die Barmherzigkeit. Es lohnt sich, diesen Text etwas genauer zu betrachten. Ich möchte erst mal noch mal darstellen, wo dieser Text in der Bibel, im Matthäus-Evangelium steht. Der steht nämlich im Zusammenhang mit der Endzeitrede Jesu. Und diese finden wir in Matthäus 24, Vers 1 bis 25, Vers 46. Ich habe das kurz zusammengefasst. Jesus kündigt an, was vor seiner Wiederkunft kommen wird. Als erstes der Tempel wird zerstört. Das ist ja schon eingetroffen. Und Christen leiden Verfolgung, da sind wir mittendrin. Es wird Verführung, Gesetz und Lieblosigkeit geben. Die Zahl der Kriege und Naturkatastrophen werden zunehmen. Und das Evangelium soll allen Völkern verkündigt werden. Eine positive Nachricht. Wenn Jesus wiederkommt, wird die Sonne sich verfinstern und Sterne auf die Erde fallen. Das Universum wird ins Wanken geraten. Und dann wird Jesus mit einer Engelschar für alle sichtbar vom Himmel herabkommen. Im nächsten Abschnitt, ab Matthäus 24, ab Vers 32, erzählt Jesus verschiedene Gleichnisse. In diesen Beispielgeschichten macht Jesus deutlich, worauf es für uns Christen in der Wartezeit ankommt, bis er wiederkommt. Als erstes sollen wir wachsam sein. Wir sollen treu unsere Aufgaben erfüllen, wir sollen auf Jesu Kommen vorbereitet sein und unsere Gaben und Fähigkeiten verantwortungsvoll einsetzen. Und Jesus schließt dann diese Endzeitrede mit seiner Ausführung über das Weltgericht, und das ist unser Predigttext. Unser Predigttext beginnt mit dem Vers, wenn aber der Menschensohn kommen wird. Menschensohn ist ja ein Begriff, den wir nicht mehr so gebrauchen, aber Jesus hat immer von sich als Menschensohn gesprochen und hat damit einen Begriff aus dem Propheten Daniel, aus dem Buch Daniel aufgenommen. Da ist nämlich auch schon die Rede von dem Menschensohn, der als Messias kommen wird. Und wenn Jesus wiederkommt, dann begegnet er uns als der auferstandene Herr, der alle Macht von Gott bekommen hat, von seinem himmlischen Vater. Wir lesen das im Philipperbrief 2, Vers 9 bis 11. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus ist von seinem himmlischen Vater als Herrscher eingesetzt worden. Wir können schon mal das nächste Bild zeigen. Im Predigttext erscheint er als Richter über alle Menschen. Er sitzt auf seinem Thron, umringt von Engelscharen. Vor ihm erscheint eine große Menschenmenge. Sie kommen aus allen Völkern der Erde. Das griechische Wort Ethnos, das hier verwendet wird, wird im Neuen Testament für Heidenvölker verwendet. Und diese Menschen, die uns da begegnen in dieser Geschichte, in dieser Erzählung von Jesus, die werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen auf der rechten Seite und die anderen auf der linken Seite. Und Jesus verwendet hier wieder das vertraute Bild, das die Menschen damals gut verstanden haben, das Bild von dem Hirten, der seine Schafe von den Böcken scheidet. Wir können das vielleicht nicht ganz so, außer wir als Schäfer, der Jürgen, der hier, weiß nicht, ob er heute auch da ist, der weiß das so. Aber ich habe gedacht, wir kennen das ja vielleicht von den Wildpferden aus Dömen, weil da wird ja auch jedes Jahr, werden die einjährigen Hengste aus der Herde rausgenommen, auch um Inzucht zu vermeiden. Hier hat die Trennung der Menschenmenge eine andere Bedeutung. Zuerst können wir denken, Jesus handelt willkürlich. Weder die Menschen auf der rechten Seite noch die auf der linken Seite scheinen zu wissen, warum sie zur jeweiligen Seite zugeordnet werden. Irgendwie ist mir das ein bisschen bekannt vorgekommen. Ich habe so mich an die Schulzeit zurückerinnert, obwohl das schon einige Jahre her ist. Da war es nämlich so im Sportunterricht, wenn Völkerball gespielt wurde, da wurden auch immer zwei Gruppen gebildet. Und dann durften zwei, meistens die Besten, durften dann auswählen, wenn sie als Mitspieler haben wollten. Ich war meistens so mit am Ende dran. Ich weiß nicht, ob das auch von euch so mancher noch nachvollziehen kann. Ja, in der Gerichtsszene, die uns Jesus vor Augen malt, geht es aber nicht um Äußerlichkeiten. Nicht um groß oder klein, nicht um dick oder dünn, sportlich oder unsportlich. Bei dieser Gerichtsverhandlung, so scheint es, zählt nur ein Kriterium. War dieser Mensch barmherzig mit seinen Mitmenschen? Wenn ja, dann Daumen rauf. Dann darf er am Reich Gottes teilhaben. Wenn nein, dann Daumen runter. Dann wird er ewig von Gott getrennt sein. Und das ist die Hölle. Jesus lädt die Menschen auf der rechten Seite ein. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Diese Menschen auf der rechten Seite stehen unter Gottes Segen und sind Erben von Gottes Reich. Gott hat sie als seine Kinder angenommen. Sie dürfen im Reich Gottes, das von Anfang an für alle Menschen vorgesehen war, doch leider kommen nicht alle dahin. Sie dürfen dahin. Im Text bin ich ein bisschen ins Stocken geraten. Ich habe mir so überlegt, wer sind eigentlich diese Menschen auf der rechten Seite? Sind die auf der rechten Seite Christen, die sich auch für ihr Tun verantworten müssen? Oder sind das Nicht-Christen, die durch gute Werke gerettet werden? Das ist ja in unseren Kreisen so eine Sache mit den guten Werken, weil wir kennen das eigentlich anders. Und ich habe mal ein paar Stellen nachgeschaut in der Bibel, im Neuen Testament, was wird uns da gesagt, über wie man gerecht wird vor Gott. Da lesen wir in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 18. Wer an Jesus glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. In Johannes 5, Vers 24 sagt Jesus, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich beauftragt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht vor Gottes Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Also in diesen Bibelversen wird uns eigentlich ganz klar gesagt, es ist wichtig, dass wir Jesus Christus vertrauen, dass wir an ihn glauben, dass wir ihm unser Leben anvertrauen. Und die Folge ist dann, dass wir nicht gerichtet werden, wenn wir zu Jesus gehören. Es gibt aber auch die anderen Bibelverse, auch aus Johannes 5, da geht es nämlich dann weiter. Gott hat ihm auch die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der Menschensohn. Wundert euch nicht darüber. Es kommt die Stunde, in der alle Toten in ihren Gräbern seine Stimme hören. Sie werden alle herauskommen. Diejenigen, die Gutes getan haben, werden auferstehen, um das ewige Leben zu empfangen. Diejenigen aber, die Böses getan haben, werden auferstehen, um verurteilt zu werden. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 10, und diesen Vers haben wir am letzten Sonntag von Holger Bauer schon in der Predigt gehört, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange nach dem, was er getan hat zu seinen Lebzeiten, es sei gut oder böse. Diese Bibelabschnitte zeigen uns, dass wir uns für unser Leben verantworten müssen vor Jesus. Auch wenn wir mit Jesus Christus leben, können wir nicht tun und lassen, was wir wollen. Ein Glaube ohne Nächstenliebe, die in die Tat umgesetzt wird, ist tot. Die Menschen auf der linken Seite sind nicht alle Schwerverbrecher. Es sind Menschen, die sich keine Gedanken über die Not der anderen gemacht haben. Menschen, die gleichgültig waren. Erstmal ihr eigenes Schäfchen ins Trockene gebracht haben, wie es im Sprichwort heißt. Ein Zitat von Adolf Kolbing. Ich habe gelesen, das Berufskolleg hier auch so nach dem benannt ist. Das war ein Priester. Und der Sozialverband der katholischen Kirche ist auch nach Adolf Kolbing benannt. Der hat mal gesagt, wer einmal warm gebettet ist, vergisst gern, wie es Leute zumute ist, denen es am notwendigsten fehlt. Also wenn es uns gut geht, wenn wir alles haben, wenn wir Wohlstand haben, dann sind wir auch schnell dabei zu vergessen, dass es Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. Ich möchte aber nochmal betonen, es kommt nicht darauf an, dass wir gute Werke tun, um in Gottes Reich zu kommen. Denn Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Allerdings hat das eine logische Konsequenz für unser weiteres Leben. Jesus hat uns geliebt, deshalb sollen wir auch unsere Mitmenschen lieben. Matthäus 22 sagt, antwortet Jesus einem Schriftgelehrten auf die Frage nach dem höchsten Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus hat uns zuerst geliebt. Und das ist auch die Motivation für uns Christen. Er ist barmherzig mit uns. Deshalb sollen auch wir barmherzig mit unseren Mitmenschen sein. Nächstenliebe zeigt sich, wenn wir mit anderen barmherzig umgehen. Was ist Barmherzigkeit? Dazu habe ich ein kleines Video.
Was ist eigentlich Barmherzigkeit? Frei übersetzt heißt dieses schwierige Wort ein Herz für die Elenden haben. Viele denken, barmherzig sein heißt, Mitleid mit anderen zu haben, denen es nicht so gut geht. Das ist nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig. Barmherzigkeit bedeutet, dass man wirklich sieht, wenn andere Menschen in Not sind. Mit den Augen und mit dem Herzen. Wenn wir barmherzig sind, sehen wir aber nicht nur die Not anderer, sondern überlegen gleichzeitig, was wir tun können, um ihre Not zu lindern. Wir werden also selbst aktiv. Für uns Christen ist Barmherzigkeit ganz wichtig, weil wir glauben, dass auch Gott selbst barmherzig ist. Dass er also sieht, wenn es uns nicht gut geht und alles unternimmt, dass es besser wird. In der Bibel gibt es deshalb eine Liste mit Werken der Barmherzigkeit. Da steht zum Beispiel, dass man versuchen sollte, Kranke zu heilen, Trauernde zu trösten, Gefangene zu besuchen oder den Durstigen zu trinken zu geben. Schau dich von Zeit zu Zeit mal um. Gibt es um dich herum Menschen, die Hilfe brauchen? Vielleicht kannst du ihnen helfen mit einem Besuch, einem kleinen Geschenk oder einfach einem freundlichen Lächeln.
Ja, Barmherzigkeit ist mehr als Mitleid. Also Mitleid haben ja viele, aber man muss auch was tun. Also man darf die Notleidenden nicht nur sehen, sondern man muss dann auch helfen. Und das ist dann der nächste Schritt. In Römer 12, Vers 8 zählt Paulus die Barmherzigkeit als eine Gabe des Heiligen Geistes auf. Da heißt es, ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem, mit reinem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tu er es gern. Christian A. Schwarz schreibt in seinem Buch Der Gabentest: Die Gabe der Barmherzigkeit ist eine besondere Fähigkeit, die Gott einigen Gliedern am Leib Christi gibt, die sie befähigt, gegenüber anderen Menschen, die in körperlichen, seelischen und geistlichen Problemen stecken, echtes Mitgefühl zu zeigen und dieses Mitgefühl in praktischen Taten umzusetzen, die Christi Liebe zu den leidenden Menschen widerspiegelt. Wir sollten jetzt nicht denken, okay, da steht was von einigen Christen, die diese Gabe erhalten haben, jetzt bin ich raus. So ist das nicht. Wenn wir zu Jesus gehören, zeigt sich das in der Liebe zu unseren Mitmenschen. Und wie schon gesagt in unserem Text, ist die Barmherzigkeit eine entscheidende Rolle. Denn nur wer barmherzig mit Armen und Bedürftigen umgegangen ist, hat Zugang zu seinem Reich. Anderen helfen sollte für uns eigentlich selbstverständlich sein. Und eigentlich sind die im Text geschriebenen Taten der Barmherzigkeit gar nicht so schwer. Hungrigen Essen geben, Durstigen zu trinken geben, Fremde aufnehmen, nackten Kleidung geben, Kranke und Gefangene besuchen. Das Bild, das man hier sieht, das kommt vom Sonnenheim in Neuendettelsau. Also Sonnenheim war ein Kinder- und Jugendheim und es gehört zum Diakoniewerk in Bayern. Das ist mir sehr bekannt, weil ich da in Neuendettelsau geboren bin und weil ich da auch im Diakoniewerk zur Schule gegangen bin, 4 Jahre zur Weiterführenden. Genau. Von daher habe ich jetzt auch noch Bezug zur Diakonie, wo ich jetzt auch arbeite. Genau, und in diesem Bild ist auch noch ein weiterer Punkt der Barmherzigkeit. Da wird nämlich die Bestattung von Verstorbenen noch mit dazu genommen. Ich habe mir gedacht, im Alltag fällt es mir manchmal doch nicht ganz so leicht, barmherzig zu sein. Wenn ich zum Beispiel in Osnabrück oder in Münster durch die Straße laufe, dann fallen mir immer wieder Menschen auf, die da am Boden knien oder halb liegen, den Becher vor sich stehen haben. Und da habe ich dann oft so meine Bedenken, ob das jetzt wirklich gut ist, denen was zu geben. Weil man hört so viel von den kriminellen Banden, die da oft dahinter stehen, dass die Leute dann das Geld abgeben müssen. Und meistens schaue ich dann weg und gehe weiter. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Was hätte Jesus getan? Einmal haben wir aber auf Drängen unserer Tochter einen Mann gefragt, ob er Hunger hat, und haben ihm dann was in der Bäckerei besorgt. Ja, aber das war eine Ausnahme, das muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, vielleicht fällt es euch auch manchmal schwer, barmherzig zu sein. Jesus sagt zu den Gerechten, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Sehen wir Jesus im Hilfsbedürftigen? Jesus begegnet uns auch in notleidenden Menschen. Für Jesus sind es Brüder. Das ist auch wieder so ein Ding. Ne? Brüder. Wer sind denn die Brüder und Schwestern in der Gemeinde? Für uns sind das doch Menschen, die auch ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben und wo jetzt Gott ihr Vater geworden ist durch Jesus. Ich denke, wenn es um den Glauben geht, dann ist das auch so. Dann sind wir Brüder und Schwestern Jesu. Aber Jesus hat selbst viel Leid erlebt. Und leidende Menschen werden für ihn zu Leidensgeschwistern. Wenn es um leidende Menschen geht, macht Jesus keinen Unterschied. Wenn Menschen Hilfe brauchen, hilft er. Das macht Jesus auch im Gleichnis vom barmherzigen Samariter deutlich. Ich denke, es kennen auch die meisten von uns. Dieser überfallene Jude in dieser Beispielgeschichte, dem wird weder von dem Tempeldiener noch von einem jüdischen Priester geholfen. Und schließlich weiß einer von den Juden missachtete Samariter, der den Verletzten geholfen hat. Der Samariter wurde diesen Verletzten zum Nächsten. Für uns ist es auch die Frage, wer wird uns zum Nächsten? Und der Nächste ist der, der unsere Hilfe braucht, egal ob wir ihn kennen oder nicht kennen. Mir fällt es nicht leicht, in hilfsbedürftigen Menschen immer Jesus zu sehen. Eine Hilfe kann es sein, unsere Mitmenschen mit den Augen Jesu zu sehen. So lesen wir auch in der Bibel immer wieder davon, dass Jesus jammerte, wenn er die bedürftigen Menschen gesehen hat. Matthäus 9, Vers 36, und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstigt und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Und bei der Begegnung mit zwei Blinden hat Jesus steht geschrieben in Matthäus 20, und es jammerte Jesus und er berührte ihre Augen und zugleich wurden sie sehend und sie folgten Jesus nach. Dieses Wort Jammern, das hier verwendet wird, hat im Griechischen die Bedeutung vom tiefen Mitgefühl, das bis in die Eingeweide geht. Wir würden vielleicht sagen, das Leid des Menschen schlug ihn auf den Magen oder ging ins Herz. Jesus war von dem Leid der Menschen zutiefst bewegt. Es ging ihm sehr nahe. Er hat nicht nur das Äußere des Menschen gesehen, er blickte tiefer. Vielleicht können wir das nächste Bild mal bitte einblenden. Dieses Bild, wollen wir das so sehen? Was sind so unsere ersten Gedanken? Ich denke, das Erste ist, was wir so denken, oh, eine Säuferin. Das mag wohl so sein. Aber das ist auch das, was wir sehen. Eine Frau, die da scheinbar dem Alkohol verschworen ist. Aber wir wissen nicht, was wirklich mit dieser Frau los ist, was diese Frau bewegt. Vielleicht hat ihr Mann sie verlassen. Vielleicht ist ihr Sohn ums Leben gekommen. Vielleicht hat sie ihre Arbeit verloren und musste aus dem Haus ausziehen. Also wir sehen äußerlich, Jesus sieht tiefer. Deshalb sollten wir auch vorsichtig sein mit schnellen Vorurteilen gegen anderen. Burkhard Krause schreibt in dem Buch Auszug aus dem Schneckenhaus, einen Menschen mit Jesu Augen sehen heißt, ihm einen Platz im eigenen Herzen einräumen, nicht richten, sondern teilnehmen am Schmerz Gottes um diesen Menschen, sich vergegenwärtigen, dieser Mensch bedeutet Gott sehr viel, auch im verstümmelten, entstellten und entfremdeten Leben Spuren von Gottes Ebenbildlichkeit entdecken, Nähe wagen, Gespräch oder Begleitung anbieten, für ihn glauben und für ihn beten. Da muss man sich erstmal so erstmal durch den Kopf gehen lassen. Ne? Jesus hat geholfen. Jesus hat keine Vorurteile und Bedenken gegenüber Hilfsbedürftigen. Er half, wo Hilfe nötig war. Er hat das Leid der Menschen zur Chefsache gemacht. Weder die Menschen auf der rechten Seite noch die Menschen auf der linken Seite haben bewusst so gehandelt bzw. nicht gehandelt. Wenn wir davon ausgehen, dass die auf der rechten Seite Christen sind, dann sind das Menschen, denen Jesus ihre Schuld vergeben hat und die zu Jesus gehören. Aus Dankbarkeit haben sie versucht, ihr Leben nach Gottes Willen zu leben. Sie haben das Doppelgebot der Liebe gelebt. Wie schaut es mit uns aus? Barmherzigkeit beschränkt sich ja nicht nur auf Hungrige, Durstige, Fremde, Nackte, Kranke und Gefangene. Das waren Beispiele, die Jesus hier in unserer Geschichte aufgezählt hat. Vielmehr ist es wichtig, meinen Nächsten, der Hilfe braucht, zu helfen. Und das beginnt erstmal in der eigenen Familie, also Familienangehörige, dann Mitschüler, Studienkollegen, meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen, Freunde und Glaubensgeschwister. Ich denke, es ist für uns wichtig, dass wir in Kontakt mit den Menschen bleiben und dann zu sehen, wem und wie wir helfen können. Und wie kann diese Hilfe aussehen? Wir können Menschen besuchen, ihnen zuhören, ihnen auch ganz praktisch helfen, zum Beispiel jemand, der kein Auto hat, zum Arzt fahren, etwas kochen vielleicht auch, helfen beim Formulare ausfüllen, was ja auch nicht so einfach ist, oder vielleicht auch Kinderkleidung, die man nicht mehr gebraucht, an bedürftige Familien weitergeben, für Notleidende beten oder auch finanziell unterstützen. Man kann auch zum Beispiel zu Weihnachten einen einsamen Menschen einladen. Was ich auch noch interessant fand, ein Zitat von Papst Johannes den 13., der hat nämlich mal gesagt: Wisst ihr auch, welches das schwerste Werk der Barmherzigkeit ist? Lästige Personen mit Geduld ertragen. Ja, ich merke schon an der Reaktion, das kennen wir. Ne? Wir kennen tatsächlich auch Menschen, wo wir denken, okay, ich kann barmherzig sein, aber bei dem, da hört es auf. Weil mit dem, so wie sich der immer verhält oder wie der ist oder wie sich der gibt, nee, da ist die Grenze. Also es ist wirklich sehr schwer, auch mit diesen Menschen, die uns nicht so behagen, die uns nicht sympathisch sind, auch barmherzig umzugehen. Ich freue mich, dass hier in der Gemeinde doch vieles gemacht wird, wo Notleidenden und Hilfsbedürftigen geholfen wird. Ich denke an die Hausaufgabenbetreuung. Ich denke, auch wenn ich da auf die App gehe, wo dann steht, wenn jemand eine Wohnung sucht, dass das weitergegeben wird und alle suchen können. Ich denke auch, wo Projekte in der Mission unterstützt werden, wo Gelder gesammelt werden, auch wie zum Beispiel jetzt gestern am Winterfest mit dem Bazar, wo Gelder für einen guten Zweck gesammelt werden. Ich denke an Besuche auch bei Kranken und für an die Fürbitte für kranke Menschen. Die Dusche, ja, die ist neu, ne? Die gibt es noch nicht so lange, oder? Ne? Genau. 4 Wochen. Ne? Das ist auch so eine Sache, genau. Das sind alles so Dinge, mal so ein bisschen gucken. Und vieles weiß ich gar nicht, was im Hintergrund alles so läuft. Und das wissen auch viele von euch nicht. Vieles tun wir aus Liebe zum Nächsten, ohne groß darüber nachzudenken. Und so war es ja auch bei denen in unserer Geschichte, die an der rechten Seite, die haben gar nicht gewusst, dass sie so gute Sachen gemacht haben. Und so soll es ja auch sein. Nicht mehr und nicht weniger möchte Jesus von uns. Wir brauchen nicht die ganze Welt retten, aber es kann unser Gebet werden, dass Jesus uns den Menschen zeigt, der jetzt unsere Hilfe braucht. Wir dürfen Jesus um die nötige Liebe bitten. In Galater 6, Vers 10 schreibt Jesus, solange uns noch Zeit bleibt, solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Also Glaubensgeschwister sollen wir auch ganz besonders bedenken. Ich bin am Ende der Predigt angekommen. In der Schule haben wir früher am Ende eines Themas immer so ein Kästchen gemacht mit Merke. Haben alles nochmal zusammengefasst, was wichtig war. Und so ein Merke möchte ich jetzt auch zum Schluss setzen. Worum ging es in dieser Predigt? Dieser Text ist Ermutigung und Ermahnung für uns. Er soll uns ermutigen, unseren Nächsten in Liebe und Barmherzigkeit zu begegnen. Und er ermahnt alle, die anderen Menschen gegenüber gleichgültig sind, zur Barmherzigkeit. Wenn Jesus Christus unser Herr und Heiland ist, dürfen wir uns auf die Wiederkunft Jesu freuen. Er ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben und hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Deshalb brauchen wir das Endgericht nicht zu fürchten. Und doch wird uns Jesus fragen, warum wir manches getan und manches nicht getan haben. Lasst uns mit den Augen Jesus unseren Mitmenschen sehen und barmherzig mit ihnen sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so groß und mächtig bist. Ich danke dir, dass du ein barmherziger Herr bist, der uns ja auch in seiner Barmherzigkeit annimmt, so wie wir sind, mit all unserem Versagen und unseren Schwächen, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen und von dir Vergebung bekommen dürfen. Und du weißt, dass wir doch im Alltag oft auch an unsere Grenzen kommen mit Barmherzigkeit, dass wir ja, uns oft auch die Liebe zu anderen Menschen fehlt. Aber Herr, wir müssen nicht die ganze Welt retten. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen öffnest für den Menschen, den du uns jetzt aufs Herz legen möchtest und dass wir dann an dieser Stelle anfangen, barmherzig zu sein und zu helfen. Hab Dank, dass du uns da führen und leiden möchtest. Hab Dank, dass du uns eine Perspektive gibst über dieses Leben hier auf der Erde hinaus, dass wir die Ewigkeit bei dir verbringen dürfen, dass du uns diese Verheißung machst. Amen.